Gut, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass wir hier in aller Frische zusammen sind. Wir sind heute auf dem letzten Abschnitt des Weges, den wir in der Kurzbibelschule miteinander zur Offenbarung 14 studieren. Ich bin mir absolut sicher, es ist nicht das letzte Mal, dass wir dieses Kapitel anschauen werden. Und das ist mir auch noch nie passiert. Bei der Einleitung bereits eine Frage oder eine Anmerkung.
Und zwar, ob es zulässig ist, diese Drei-Engels-Botschaft in die Entsprechung zu bringen mit der Drei-Engels-Botschaft aus dem Alten Testament, als die drei Engel zu Abraham gekommen sind. Der eine mit einer guten Nachricht, der andere mit der Ankündigung zum Gericht und der dritte mit dem Vollzug zum Gericht. Ist das zulässig oder ist das nur eine Spekulation?
Lasst uns doch zuerst noch beten. Denn wenn wir Gottes Wort öffnen, brauchen wir die Unterstützung des Heiligen Geistes. Und dann komme ich auf deine Anmerkung. Gut. Herr Jesus Christus, noch einmal öffnen wir deine Offenbarung, die du deinen Knechten gegeben hast. Und weil wir dich lieb haben und uns zu dir gekehrt haben, dürfen wir uns auch als deine Diener betrachten, denn das sind wir auch in dieser Welt. Herr, schenke uns Segen und Verständnis, das tiefer geht, das weiter sieht. Und ich danke dir, dass du uns heute auch in unserem Studium an diesem Morgen begleiten wirst, durch deinen Heiligen Geist. Amen. So, das ist eine interessante Frage. Machen wir es also gleich am Anfang. Ich schätze, du fragst deshalb, weil du denkst, zum Schluss haben wir keine Zeit mehr. Ne? In deiner Frage ist schon ein bisschen eine Antwort drin. Denn du vergleichst ja schon die einzelnen Abschnitte, wie es gut passt. Ich bin mir jedoch nicht ganz sicher, ob das zulässig ist, aus folgendem Grund. In der Offenbarung hast du die dreifache Engelsbotschaft dicht gedrängt zu einer ganz bestimmten Situation. Situation ist endzeitlicher Kampf, endzeitliche Konfrontation. Bei Abraham sehe ich vielleicht in den Botschaften, die die Erscheinungen haben, die zu ihm kommen, inhaltliche Vergleiche. Aber die Thematik drumherum scheint mir noch nicht so gegeben. Ich würde mich allerdings nicht wundern, würde in der Offenbarung auch dazu eine Anspielung sein. Also ich will es nicht ausschließen. Aber ehrlich gesagt, da müsste man wahrscheinlich noch, und das habe ich nicht gemacht, würde ich gerne lexikografische Verbindungen suchen, ob es die gibt, wenn es die gibt. Vielleicht entscheidende Wörter gleich sind, dann würde das so eine Verbindung stärken. Aber du machst uns auf etwas sehr Interessantes aufmerksam. Das heißt, wenn ihr Offenbarung lest, seid immer aufmerksam, was ihr dort lest und bringt das gesamte Alte Testament dazu. Ja, es mag immer wieder eine Überraschung geben zu dem, was man dort liest. Wie? Du schaust von 1. Mose 12 bis 1. Mose 22 die Erscheinungen, die der Herr, der Engel des Herrn zum Beispiel zu ihm hat. Da musst du mehrere Kapitel zusammennehmen. Das ist nicht ein Kapitel, das ist nicht gedrängt auf eine Stelle. Das ist vielleicht das, was es etwas dann schwieriger macht.
Ich weiß nicht, ob es der Schwester vielleicht darum geht, wenn Gott Gericht angekündigt hat, ob das die babylonische Gefangenschaft war, ob das die Sintflut war, ob das die Vernichtung von Sodom und Gomorra war. Gott hat immer ein Gnadenangebot zur Umkehr. Er hat eine Tatsache verkündigt und er hat eine Warnungsbotschaft verkündigt. Und die Prinzipien, glaube ich, die können wir vergleichen. Wenn wir auch jetzt nicht auf das Wörtliche eingehen, wie du jetzt sagst, dass du direkte Parallelen findest, aber das Prinzip finden wir im Alten Testament immer wieder.
Ja, das ist natürlich Gott, der nicht die Leute überraschend schlägt, sondern immer wieder eine, du nennst es Warnungsbotschaft hat, die dazu wirken soll, dass die Menschen sich zu ihm kehren. Das ist klar, findest du durch die ganze Bibel hindurch. Was ich mir für heute vorgenommen habe, ist Folgendes. Ich würde gerne mit euch in der ersten Stunde, jetzt wird es vielleicht ein bisschen länger gehen, sagen wir mal so bis kurz vor 11, die zweite und die dritte Engelsbotschaft durchstudieren. Wir werden einen Exkurs auch zum Antichrist machen, schließlich in unserem Thema drin, bis jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Und dann ab 11, vielleicht haben wir da eine halbe Stunde Zeit, am Ende einer Kurzbibelschule ist immer traditionell eine Fragenmöglichkeit. Und das möchte ich euch auch einräumen, dass ihr hier noch Anmerkungen oder Fragen stellen könnt zu etwas, was jetzt vielleicht nicht gekommen ist oder wo ihr eine besondere Klärung findet, dass sie nötig wäre. Ja? Ist das so in eurem Interesse oder wollt ihr... Wir können auch bis 11.30 Uhr nur studieren. Wieso? Achso, Entschuldigung, 10. Ich meine natürlich 10.30 Uhr. Ja. Danke. Ja, ich bin schon an der... Okay, also alles bis mit 10, ja, nicht mit 11. 11 ist sowieso keine Zahl der Offenbarung. 10 eher, ne? Gut. Okay, dann nehme ich mal an, dass es so ist. Ja. Zweite Engelsbotschaft, Offenbarung 14, Vers 8. Und ein zweiter Engel folgte und der sprach. Und er sagte, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Die Botschaft beinhaltet zwei Teile, wenn man es teilen will. Teil Nummer eins, der Untergang Babylons wird offiziell angekündigt. Teil Nummer zwei, es wird der Grund dafür gegeben, warum das so ist. An dieser Stelle ist es spannend festzustellen, wenn ihr mit frischen Augen lest, dass hier eine anscheinend neue Größe auftaucht, die wir in der Offenbarung noch nicht hatten. Babylon. Das ist das erste Mal, dass der Begriff Babylon in der Offenbarung vorkommt. Und deshalb vielleicht überraschend, nicht nur, weil wir es vorher nicht hatten, sondern weil er mit etwas verbunden wird, was wir in Kapitel 13 und 14 schon gelesen haben. Denn gleich danach, in der dritten Engelsbotschaft, wird zurückverwiesen auf diesen Zorneswein, in dem gesagt wird, Vers 9, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild nimmt, das Zeichen an seine Stirn oder seine Hand, der wird vom Wein des Zornes, aber diesmal nicht von Babylon, sondern von Gott trinken. Hier wird also der Zorneswein Babylons mit dem Zorneswein Gottes gegenübergestellt. Und damit ist auch klar, dass der Zorneswein Babylons genau mit dem zu tun hat, was in Vers 9 in der dritten Engelsbotschaft verkündigt wird. Es geht darum, dass diese Mächte versuchen, die Anbetung an sich zu reißen. Und in diesen Mächten muss Babylon gesucht werden. Ja, in Engelsbotschaft Nummer 2 spricht vom Zorneswein Babylons. Engelsbotschaft Nummer 3 spricht vom Zorneswein Gottes. Der Zorneswein Gottes wird denen zum Trinken gegeben, die den Zorneswein Babylons, nämlich den Wein ihrer Hurerei, auch getrunken haben. Und das sind die, die in Vers 9 hier erwähnt werden in der dritten Engelsbotschaft, die das Tier anbeten und sein Bild und das Mahlzeichen nehmen. Diese Gegenüberstellung zeigt also, dass Babylon zu den Mächten gehört, in irgendeiner Form, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, die genau das tun, worum es im Endzeitkampf geht. Diese antigöttlichen Mächte der Endzeit, Darin ist Babylon zu suchen. Wir werden uns gleich noch die Frage stellen, wer oder was ist Babylon? Zuerst ein bisschen Hintergrund. Auch hier tritt das Alte Testament auf. Dieses Babylon ist gefallen im Alten Testament finden wir an zwei, vielleicht auch drei Stellen. Jesaja 21, Vers 9 ist da mal. Dort steht, gefallen, gefallen ist Babel. Alle seine Götzenbilder, denkt an das Bild des Tieres, sind zu Boden geschmettert. Das war Jesaja 21, Vers 9. Jeremia 51 ist überhaupt das Babylon-Kapitel im Alten in der alttestamentlichen Prophetie. Jeremia Kapitel 51. Das ganze Kapitel geht um den Fall Babylons. Und dort in den Versen 8 und 9 steht etwas, wenn man das liest, dann könnte man auch meinen, es kommt aus der Offenbarung. Flieht aus Babel hinaus. Rettet euch. Jeder rette sein Leben, dass ihr in seiner Schuld nicht umkommt. Denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt er ihm. Babylon war ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Erde berauschte. Von seinem Wein haben die Nationen getrunken, darum sind die Nationen toll geworden. Plötzlich ist Babylon gefallen und zertrümmert. Jammert über es, holt Balsam für seinen Schmerz. Vielleicht wird es geheilt werden. Wenn wir etwas Zeit hätten, würden wir jetzt schauen, wie Jeremia 51 in diesen Elementen flieht aus Babylon. Zeit der Rache des Herrn. Wein haben die Nationen getrunken. Plötzlich gefallen, jammert. All diese Dinge werden in der Offenbarung aufgegriffen und auf das endzeitliche Babylon übertragen. Durch die ganzen Kapitel 14 bis 18 hindurch in der Offenbarung sind die Babylon-Kapitel der Offenbarung. Aber nicht nur im Alten Testament wird immer wieder auf Babylon angesprochen. Babylon ist ein Begriff, der auch im Neuen Testament auftaucht, an einer anderen Stelle als der Offenbarung. Was ist mit Babylon gemeint? Hier wird auch 1. Petrus 5, Vers 13 eine Rolle spielen. Dazu gleich mehr. Ja? Gut, im Alten Testament ist Babylon ein Symbol für die Rebellion gegen Gott. Denkt immer an 1. Mose 11, wie es dort losgeht, wie die Menschen von sich aus, menschlich aus, ihre Sicherheit bewerkstelligen wollen. Vom Menschen aus sich einen Namen machen wollen, wo Gott doch immer den Menschen und Abraham zum Beispiel einen Namen macht. Sie selber wollen in Richtung zu Gott gehen und den Turm bauen. Babylon steht für den Ersatz des Menschen an der Stelle Gottes. Vielleicht auch deshalb die Zahl 666 als menschliche babylonische Zahl, die zeigen soll, die Idee dieser antitrinitätischen Verbindung hier, antitrinitarischen Verbindung, ist, Mensch im Zentrum zu haben und das, was damit einhergeht. Deshalb auch der Ruf, der indirekt gegeben wird in der zweiten Engelsbotschaft, Babylon ist gefallen. Wenn wir das hören, dann sollen wir wissen, es ist aus mit diesen Mächten. Und indirekt ist es der Ruf, der dann auch in Kapitel 18, Vers 4 in der Offenbarung kommt, geht raus aus Babylon, weil diese Stadt so gut wie tot ist. Sie ist gefallen. Also was ist jetzt mit Babylon gemeint? In der Offenbarung kommt es sechsmal vor. Und Babylon in der Offenbarung sind zwei große Bilder. Bild Nummer 1 finden wir in Offenbarung 17. Und Bild Nummer 2 in Offenbarung 18. Das erste Bild von Babylon ist Babylon als Hure, Babylon als Frau. Das zweite Bild ist Babylon als Stadt. Als Frau hat sie eine Entsprechung. Babylon die Hure entspricht, in Anführungszeichen entspricht, der heiligen Frau, der Gemeinde, der reinen Frau aus Offenbarung 12. Dort haben wir das Volk Gottes, die reine Frau, und dann haben wir hier Babylon. Das scheint einmal ein sehr religiöser Vergleich zu sein. In Offenbarung 17 wird Babylon religiös dargestellt. Deswegen als Hure. Offenbarung 18, Babylon, entspricht in Anführungszeichen der Stadt Jerusalem, der heiligen Stadt. Eine Stadt steht eher für Macht, für politische Macht. Und so hat das Bild von Babylon in Offenbarung 18 einen eher wirtschaftlich-politischen Charakter. Hier wird vor allem darauf angespielt, dass Babylon so viele Güter hat, die die Nationen auf der Erde gebraucht haben. Diese beiden Bilder in der Offenbarung werden hier gerne zusammengenommen. Gegenstück zur Gemeinde Gottes und Gegenstück zum himmlischen Jerusalem. Die Macht muss also auch hier eine Macht mit religiöser Komponente sein und auch mit einer politischen Komponente. Aber was ist es? Dass es hier auch auftaucht, sehr unvermittelt in der zweiten Engelsbotschaft, scheint darauf zu deuten, dass das bekannt ist. Ich meine, einfach wird gesagt, sie ist gefallen, Babylon. Die Leute, die das zuerst gelesen haben, müssen offensichtlich verstanden haben, was das ist. Im Neuen Testament finden wir es halt nur noch in 1. Petrus 5, Vers 13. Und da lesen wir mal diese Stelle. Ein Brief, der sicherlich vor der Offenbarung geschrieben worden ist, dass man sich ganz sicher, denn wenn Petrus das geschrieben hat, und wir wissen, dass Petrus traditionell in den 60er Jahren umgekommen ist, dann hat Johannes diesen Petrusbrief sehr wohl gekannt. 1. Petrus 5, Vers 13. Petrus sagt hier, es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist und mein Sohn Markus. Das ist interessant. War Petrus in Babylon? Woher wollen wir wissen, dass hier Rom gemeint ist? Ich höre von euch, dass ihr denkt, ah, das ist Rom. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde. Ich schaue mal nach in anderer Literatur zu der damaligen Zeit. Wenn ich die jüdische Literatur durchschaue und nach dem Begriff Babylon untersuche, stelle ich Folgendes fest. In der damaligen vorhandenen jüdischen Literatur wird Babylon als Deckname für Rom verwendet. Ich habe hier zum Beispiel die Baruch-Apokalypse. Das sind jetzt Bücher, die werdet ihr nicht in der Bibel finden. Jüdische Literatur, die zwischen den Testamenten geschrieben ist. Aber die darf man auch anschauen, um zu sehen, welchen Geist man zu dieser Zeit hatte. Zweiter Baruch, auch so ist das bekannt, dieses Buch. Dort Kapitel 11, Vers 1 und 2. Oder Zweiter Baruch 67, 7. Ihr braucht euch das nicht aufschreiben. Ihr sollt euch einfach merken, in der damaligen Zeit ist Babylon als Deckname für Rom verwendet worden. 2. Baruch 67, 7, 4. Esra 3, Vers 1, Vers 2, Vers 28. Sibyllinisches Orakel, Kapitel 5, Vers 143 und 158. Ich sage das einfach so, weil ihr sehen sollt, das ist nicht etwas ganz Sonderbares, ganz Einzigartiges, wenn Petrus hier mit Babylon Rom meinen würde, sondern das ist etwas Bekanntes, dass ein Jude, der sicherlich auch solche Literatur hier und da kennt, verstehen würde. Und dann haben wir hier die Nennung des Markus in diesem ersten Petrusbrief. Und mein Sohn Markus, der ist offensichtlich mit ihm dabei, richtig? Markus war bei Paulus in dessen Gefangenschaft. Das lesen wir zum Beispiel, das wäre das nächste hier, Kolosser Kapitel 4, Vers 10. Kolosser 4, Vers 10. Hier schreibt Paulus: Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Paulus ist gefangen in Rom und er schickt Grüße von Markus. Wir hoffen mal, dass das derselbe Markus ist, wie der, der im Petrusbrief erwähnt wird. Wir haben auch noch, glaube ich, zwei andere Stellen. Philemon, Vers 24 und 2. Timotheus 4, 11. Die zeigen, dass Markus in Rom ist und dort tätig ist. Und dann haben wir noch das Zeugnis eines sehr alten Christen, des Papias, der sagt, dass Markus bei Petrus als dessen Dolmetscher in Rom tätig war. Nachzulesen in der Kirchengeschichte von Eusebius. Wir haben also jüdische Tradition, die sagt, Babylon, Deckname für Rom. Wir haben biblische Hinweise, dass Markus bei Paulus in Rom ist. Also warum nicht auch bei Petrus in Rom? Etwa zur selben Zeit. Und wir haben Hinweise darauf, dass Markus gesagt wird, dass von ihm gesagt wird, dass er der Dolmetscher von Petrus war in Rom. Alles deutet auf Rom hin. Es gibt sogar neutestamentliche Handschriften, die sind aber wirklich nicht so alt, aus dem 9. Jahrhundert und damit nicht so gut. Ja? Wir haben Handschriften aus dem 3., 4. Jahrhundert. Das sind wichtige, bedeutende Abschriften des Neuen Testaments. Und da findet man eine Handschrift aus dem 9. Jahrhundert, die liest an dieser Stelle Rom statt Babylon. Da hat jemand nicht aufgeschrieben, es grüßt euch aus Babylon im Petrusbrief, sondern da hat gleich geschrieben, es grüßt euch aus Rom. Weiß nicht, ob das ein Fehler des Gedankens war, dass er nicht aufgepasst hat oder gleich wusste, ja, Babylon ist Rom, schreiben wir es doch gleich so hin. Ja. Kann sein. Alle anderen Möglichkeiten sind irrwitzig. Manche sagen, Babylon in Mesopotamien ist hier gemeint. Es gab nur eine sehr kleine jüdische Kolonie im ersten Jahrhundert dort. Als der Kaiser Trajan im Jahr 115 hinkommt, war Babylon nahezu gänzlich verlassen. Es macht keinen Sinn, dass Petrus sich dort aufgehalten hätte. Warum auch? Manche meinen, Babylon wäre der militärische Stützpunkt am Kopf des Nildeltas. Auch hier kein Hinweis, was auch immer, dass Petrus oder Markus dort gewesen wäre. Im Unterschied zu der frühen christlichen Tradition, dass sie in Rom waren. Also Babylon dürfte doch Rom gewesen sein, als Deckname. Das heißt, wenn wir zur Offenbarung kommen und dort Babylon erwähnt wird, so urplötzlich, und natürlich die Leute das Alte Testament im Kopf haben, dass Babylon diese antigöttliche menschliche Macht ist und wissen, dass Babylon zu ihrer Zeit häufig genommen worden ist als ein Codename für Rom, dann liegt es doch wohl nahe zu denken, dass auch in der Offenbarung mit Babylon Rom gemeint ist. Aber welches Rom? Die Stadt Rom, die damals da war, auf den 7 Hügeln, 7 Bergen oder das päpstliche Rom, das aber erst später gekommen ist. In der Offenbarung in Kapitel 17 und 18, da können wir jetzt uns nicht viel länger aufhalten, aber in Offenbarung 17 möchte ich da mit euch doch noch ein bisschen was lesen, dass uns das klarer wird. Denn dort wird das Bild von der Hurerei noch einmal verwendet. Dass hier in Kapitel 14, Vers 8 in der zweiten Engelsbotschaft genommen wird, mit Babylon verbunden. Das ist der Grund, warum Babylon gefallen ist. Mit dem Wein des Zornes ihrer Hurerei. Wenn ich jetzt in Offenbarung 17 lese, von der Frau, die dort geschmückt ist, in Vers 4, mit Gold und Edelsteinen und Perlen, dann sehe ich, sie hat einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und da steht jetzt etwas, was mich an Offenbarung 14, 8 zurückverweist. Kapitel 17, Vers 4. Bin ich manchmal wirklich zu schnell?
Nein, nein.
Aha, danke. Ja, danke. Offenbarung 17, Vers 4. Die Frau hat einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Das ist genau das, ihrer Hurerei, was ich in der zweiten Engelsbotschaft auch hatte. Und diese Frau wird, wie genannt, Vers 5, auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon. Ah, das ist Babylon. Und das Babylon hat in der Hand einen goldenen Becher mit dem, jetzt wird es gleich nochmal genannt, in Vers 5, die Mutter der Hurerei. Ein Becher voller Hurerei. Und Vers 6, ich sah die Frau betrunken. Klar, vom Wein, wenn man zu viel trinkt, wird man betrunken. Hier wird sie betrunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Ich wunderte mich sehr, als ich das sah. Und hier ist es eindeutig. Vers 5 können wir dazu nehmen, aber Vers 6 macht eindeutig klar, es ist hier eine religiöse Macht, die dahinter steht. Wir müssen Babylon im religiösen Bereich suchen, nicht im politischen Bereich. Gut, also was ist Babylon? Babylon ist genau das, worum es in der Bibel immer geht. Babylon ist das Synonym für Verwirrung. Es ist das Synonym für das religiöse System, das korrupt macht, das verwirrt. Und es ist ein Synonym für Rom. Naja, also dann. Die Schlussfolgerung liegt auch hier auf der Hand. Babylon ist das päpstliche Rom. Das religiöse Rom. Aber würde ich jetzt den Punkt setzen, dann wäre es ein bisschen zu wenig. Wieso? Hier heißt es in Kapitel 17, Vers 5, das große Babylon ist die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Letztlich geht es auf dieses Babylon zurück, wo ich jetzt gerade gemeint habe, es wäre das religiöse Rom. Aber es ist nicht alles. Denn es kommt noch mehr dazu. Es müssen auch die Töchter, wenn ihr so wollt, dabei sein in diesem Gruppe. Und damit sind wir bei der ureigenen adventistischen Definition, was Babylon ist. Lest es nach. Ich habe jetzt hier leider nur die englische Angabe. Im Englischen ist es im großen Kampf, Seite 382. Das wird es nicht im Deutschen sein. Aber ihr werdet es da sicherlich finden. Das sagt Ellen White, also im Englischen auf Seite 382, die Botschaft von Offenbarung 14, die den Fall von Babylon verkündigt, muss auf die religiösen Einheiten angewendet werden, die einmal rein waren und nun verdorben worden sind. Und sie spricht hier im Plural. Da diese Botschaft der Warnung des Gerichts folgt, muss sie in den letzten Tagen gegeben werden. Ist klar. Und dann sagt sie weiter, deshalb kann es sich nicht alleine auf die römische Kirche beziehen, denn diese Kirche ist schon seit Jahrhunderten gefallen. Wenn also steht, gefallen, gefallen ist Babylon, dann geht es hier auch um, etwas weiter sagt sie, ohne Zweifel handelt es sich hier um die verschiedenen Kirchen, die den protestantischen Glauben bekräftigen. Natürlich. Ja. Denn die Mutter der Hurerei liegt in Babylon gleich rum. Das heißt, die ureigene adventistische Ansicht ist, mit dem biblischen Sachverhalt leicht in Übereinstimmung zu bringen. Eine religiöse Macht, die sich ausbreitet durch die Hurerei und das durch, dass man die Leute trunken macht, auf andere religiöse Mächte hinweg, sodass ich ein antireligiöses System am Ende habe, geführt von der Mutter aller Hurerei. Geführt, sicherlich ideologisch, vom religiösen Rom. So, mit Babylon, lasst mich mal schauen, vielleicht können wir hier ja einen Schnitt machen. Noch nicht ganz, ich möchte noch etwas sagen dazu. Und dann dürft ihr dazu noch, wenn ihr wollt, etwas weitergeben. Übrigens ein interessantes Zitat in, ich glaube, gibt es auf Deutsch das Buch Zeugnisse für Prediger? Ja, okay. Alright. Also im Englischen Testimonies to Ministers. In die letzten Ereignisse, das gibt's auf Deutsch. Wie heißt das schnell? Christus kommt bald. Ja, ich glaube, das ist Christus kommt bald. Da könnt ihr mal nachlesen. Im Englischen ist es Seite 43. Da steht's ganz einfach. Mein lieber Bruder, wenn du lehrst, dass die Kirche der siebenten Tagsadventisten Babylon ist, dann liegst du falsch. Zitat von Ellen White. Warum sage ich das? Weil wir in den letzten Jahren immer wieder eine Diskussion hier und da mal hören, ansatzweise, wo es darum geht, ja, was ist denn Babylon nun? Und manche behaupten, dass Babylon alles ist, was gegen Gott ist, in irgendeiner Form. Und dass, wenn jemand in einem babylonischen Geist handelt, also gegen Gott, er gleichzeitig schon Babylon sei. Dem ist nicht so. Denn nach dieser Theorie sind auch Leute unter den Adventisten zum Beispiel, die jetzt glauben, durch eigene Werke erlöst werden zu können, würden dann Babylon sein. Ja, du denkst vielleicht so wie Babylon, aber deswegen bist du noch nicht Babylon. Babylon in der Offenbarung ist eine definierte Größe, die fallen kann. Hier geht es um eine echte Einheit. Es geht hier nicht um die geistliche Gruppe all derer, die verführt worden sind. Babylon verführt, und es gibt Verführte, die sind nicht Babylon, aber sie sind auch verführt. Und damit auf Babylons Seite. Da können sehr wohl Adventisten auch drunter sein. Aber das macht noch nicht ein Adventist, der nicht wirklich glaubt, zu Babylon. Also so können wir nicht vorangehen. Dann idealisieren wir die Offenbarung. Das ist eher eine idealistische Auslegungsweise, bei der wir sagen, alles kann Babylon sein, was gegen Gott ist. Ja. Dann könnte sogar womöglich eine nicht religiöse Einheit plötzlich auch noch Babylon sein. Eine nicht christliche, meine ich. Nicht religiös wäre Blödsinn. Eine nicht christliche Einheit könnte Babylon sein, weil sie gegen Gott arbeitet. Ja. Das ist hier nicht gemeint. Ja. Und diese Bemühungen, die findet man auch manches Mal verschriftet. Und deswegen bitte ich euch einfach genau aufzupassen, dass wir nicht aus Babylon alles und jedes machen, sondern dass wir uns doch noch nach dem, wie es die Offenbarung hier versucht darzulegen, ausrichten.
Also was ich jetzt interessant gefunden habe, dass man hier auch Name und Stirn haben.
Ja.
Und das ist auf der Stirn von der Frau. Und wir haben ja gestern nachgedacht über die Zahl des Namens. Ob diejenigen, die Babylon folgen, dann auch den Namen Babylons auf ihrer Stirn tragen. Und dass dieser Name eben auch zusammenhängt mit dem Namen der Hure. Und dass dadurch der Zusammenhang zwischen Tier und Hure hergestellt wird. Also zwischen Babylon und dem ersten Tier. Mhm.
Danke, ja. Das ist richtig. Das passt in das Bild hinein, ja.
Bitte? Es gibt im Großen Kampf eine Aussage, wo Schwester Wald schreibt, Babylon ist noch nicht gefallen. Das war damals, vor 120 Jahren. Wie weit kann man diese Aussage heute noch als wahr erachten oder ist Babylon mittlerweile schon ganz gefallen?
Okay, also du würdest sagen, wir müssen erst mal schauen, was steht da genau, was ist gemeint. Ne? Im Großen Kampf gibt es ein ganzes Kapitel, wo es darum geht, dass die zweite Engelsbotschaft schon verkündigt ist und dass seit dem Frühjahr 1844 diese zweite Engelsbotschaft ausgegangen ist. Das ist die historische Anwendung der dreifachen Engelsbotschaft um 1844. Über die möchte ich heute nicht sprechen. Da sagt sie, das ist bereits geschehen. Babylon ist gefallen, weil das auch der Ruf der ich will jetzt nicht Adventgläubige sagen, sondern Milleriten, derjenigen, die gewartet haben auf die Wiederkunft Jesu 1844 war. Das war der Ruf. Es ist gefallen. Natürlich, deine Frage geht, glaube ich, ein bisschen in die Richtung, können wir heute das schon sagen, dass Babylon, beziehungsweise, wenn wir jetzt verstehen, die römische Kirche mit den protestantischen Kirchen, die Rom folgen, dass die schon gefallen sind? Ja? Können wir das schon sagen? Ja. Wenn Babylon die religiöse Idee des päpstlichen Roms ist, das ist schon immer gefallen. Und das habe ich auch gerade vorher vorgelesen von Ellen White. Das ist schon immer passiert. Wenn also Protestanten dem nachfolgen würden, dann sind die auch daneben. Tut mir leid. Denn das ist nicht der Weg Gottes. Und damit ist es klar, dass man zu jeder Zeit herausgehen sollte aus diesem Gedankengut, dass man durch eigene Dinge erlöst werden kann. Denn mit dem hängt es zum Schluss schließlich zusammen. Und so sehen wir als Adventisten, glaube ich, auch meistens den Text in Kapitel 14, Vers 8. Wenn da steht, sie ist gefallen, da wird zwar so eine Vergangenheitsform verwendet, aber meistens, und das ist jetzt die Schwierigkeit, man kann eine Vergangenheitsform in der Prophetie auch so verstehen, dass sie deswegen Vergangenheit ist, weil die Erfüllung in der Zukunft so sicher ist, als ob es bereits geschehen wäre. Man nennt das dann prophetisches Perfekt. Ja? Ich prophezei etwas, was in der Zukunft kommt, und um das noch sicherer zu machen, dass es wirklich kommt, rede ich davon, als ob es bereits Vergangenheit wäre. Sie ist gefallen, Babylon, aber ich meine eigentlich was Zukünftiges. Das macht es nicht leichter, das dann zeitlich einzuordnen. Aber ich denke, um eine praktische Auswirkung davon zu haben, dürfen wir sagen, dass die Menschen, die eine dreifache Engelsbotschaft verkündigen, auch verkündigen werden, dass dieses religiöse System nicht taugt. Und das werden sie jetzt schon machen und nicht erst in irgendeiner Zukunft.
Etwas von dem Geist Babylons wird ja auch in Offenbarung 18 klar, wo es davon spricht, dass durch deine Zauberei verführt wurden alle Völker. Mhm. Wenn ich das Griechische nehme, dann heißt es dort Pharmacia, das heißt also Giftmischer oder Zauberer. Mhm. Und dann gehe ich zurück in 2. Korinther, wo Satan als Engel des Lichtes dargestellt wird. Hier ist also diese Vermischung da, Zauberei, dass also irgendwo etwas da drin ist, was durchaus sehr gefährlich ist. Und das ist ja so eben auch der Geist, wie sich eben die römische katholische Kirche eben auch gibt.
Mhm, ja. Nur nochmal, würden wir sagen, Babylon ist ausschließlich Rom, dann greifen wir zu kurz. Aber wir können nicht sagen, Rom ist nicht Babylon. Das geht auch nicht. Ja. Und ich habe da das Gefühl, manche Bestrebungen sind ein bisschen den Begriff Babylon so zu öffnen. Aber das macht es extrem schwammig Und es macht es vielleicht auch extrem interessant für Leute, die früher dachten, Adventisten meinen mit Babylon auch irgendwas Römisches. Jetzt sagen sie das nicht mehr so. Das macht es anziehender für andere Christen, was Adventisten dann glauben. Wegen dem, dass wir anziehender sein sollen, glaube ich, sollten wir das nicht verändern. Ich möchte an dieser Stelle zum Antichristen kommen. Denn das ist jetzt ein Begriff, der da ja auch nicht auftaucht in Kapitel 13 und 14 der Offenbarung. Und ich möchte das deshalb tun, weil mit dem Antichristen etwas Ähnliches gemacht wird wie mit Babylon, auch in unseren Reihen. Nämlich, dass der Begriff manches Mal heutzutage anders definiert wird, wie Adventisten das eigentlich immer definiert haben. Auch aufgrund der Schriften von Ellen White definiert haben. Babylon wird ein bisschen aufgeweicht und man sagt, okay, alles könnte Babylon sein. Und man hat bereits gelesen zum Antichristen, dass unsere Definition des Antichrist als die römisch-katholische Kirche auch nicht gerade biblisch wäre. Sondern dass der Antichrist wahrscheinlich eher Satan ist und dass wir da nicht ein Feindbild aufbauen sollen. Das war, glaube ich, die Überschrift zu eines Artikels im Advent-Echo vor einigen Jahren, dass wir keine Feindbilder aufbauen sollen und dass wir da auch nicht die römisch-katholische Kirche als Feindbild haben sollen. Und deswegen scheint mir das ganz gut zu passen an dieser Stelle, dass wenn wir über Babylon hier in der Offenbarung sprechen, dass wir auch einen kleinen Abstecher einmal zu dem Begriff Antichrist machen. Okay? Ich gebe euch einen kurzen Überblick, was es da so gibt dazu, was dazu gesagt wird. Okay, ich habe schon gesagt, deswegen kann ich darauf hinweisen, über den Antichristen ist in deutscher Literatur auch schon zweimal in kürzlicher Zeit was geschrieben worden. Das eine ist ein Artikel von Woodrow Witten zum Antichristen, der im Adventist Review zuerst einmal im Jahr 2000 veröffentlicht worden ist. Der sagt da ganz einfach, ich fasse das so rasch zusammen, ja, müsst es dann selber lesen. Der sagt, ist übrigens im Advent-Echo extra erschienen im Dezember 2003, dieser Artikel. Der Antichrist heißt der. Seine Schlussfolgerung ist, dass das päpstliche Rom diese Macht ist, die in Daniel 7 und 8, in Offenbarung 13, unserem Kapitel hier, und in 2. Thessalonicher 2 beschrieben ist, und dass diese Macht der Antichrist sei. Daraufhin gab es ja eine Menge Reaktionen, also Leserbriefe hauptsächlich, die über das gesprochen haben. Zwei der interessantesten Leserbriefe im Advent-Echo sind im Februar und im März 2004 dort nachzulesen. Der eine von einem Bruder Lange und der andere von einem Bruder Maurer. Der Bruder Lange war am Advent-Verlag oder ist dort tätig und Bruder Maurer war und ist dort tätig noch an der Division. Zwei recht unterschiedliche Leserbriefe, die man sich gerne mal zu Gemüte führen darf. 3 Jahre später, 2007, gibt es im Advent-Echo im November einen Artikel zum Antichristen wieder. Der Antichrist heißt es auch wieder. Biblisches oder adventistisches Feindbild. Dieser Artikel hat für viel Diskussion gesorgt. Dieser Artikel war nicht... Ach so, ja, später haben Sie gesagt, von wem er ist, deswegen darf ich das ja auch sagen. Dieser Artikel war auch von Bruder Lange. Ja. Zuerst war er namenslos veröffentlicht, damit man nicht Feindbilder aufbaut. Kann man auch nachvollziehen. Und der hat sehr großes Echo gefunden, dieser Advent-Echo-Artikel, bis ins Jahr 2008 hinein gab es da immer wieder Leserbriefe und zu Schluss wurde gesagt, jetzt ist Schluss, wir werden keine Leserbriefe mehr dazu veröffentlichen. werden die Diskussion einstellen. In diesem Artikel hat Bruder Lange, ich fasse da auch zusammen, das ist sehr kurz gesagt, der Begriff Antichrist kommt nur in den Johannesbriefen vor. Und in den Johannesbriefen bezeichnet es nicht etwas, was die römische Kirche heute tut. Und deshalb dürfen wir die römische Kirche biblisch gesehen nicht als Antichristen bezeichnen. Kurz. Ja? Zu einem gewissen Teil hat er recht, denke ich biblisch, und zu einem gewissen Teil müssen wir das noch einmal überlegen.